Ehe. Ein anderes ist die sexuelle Gemeinschaft zwischen Mann und Weib auf dieser Erde und ein anderes die Ehe. Wer da erkannte, welches Mysterium Mann und Weib umgibt, ein Mysterium, das hinaufreicht in die innersten Regionen des reinen Geistes, hinauf in das Urlicht selbst, dem wird die Ein-Ehe heilig sein, die einen Mann mit einem Weibe verbindet für das Leben auf dieser Erde. Wohl denen, die in diesem Erdenleben schon in der Ehe ihren eigenen ewigen Gegenpol finden, den Gegenpol, mit dem sie dereinst zu einem Einheitswesen im Geiste ewig vereinigt werden sollen, weil sie mit ihm vor der Entzweiung einst vereinigt waren. Vielen mag solches Glück beschieden sein, ohne dass sie darum wissen, aber es bleibt ein besonderes Glück, denn die Wege der Entzweiten sind keineswegs derart in parallelem Verlauf, dass dieses Wiederfinden allzu oft sich ereignen könnte hier auf dieser Erde. In einer großen Anzahl aller Ehen werden sich Pole zueinander finden, die nicht dem gleichen Einheitswesen entstammen. Sind sie jedoch für dieses Erdenleben durch freien Willen einmal einander verbunden, so tragen beide Teile kosmische Pflicht, ihr Verbundensein in solcher Weise zu betrachten, als seien sie vor Ewigkeiten einst vereint gewesen und würden nun für alle Ewigkeit sich wieder neu vereinigen als einheitliches Geisteswesen. Hier auf dieser Erde können nur geistig völlig Erwachte mit Sicherheit wissen, ob ihr irdischer Gegenpol zugleich ihr ewiger eigener Gegenpol ist oder nicht. In dieser Erde wirrer Verstrickung lauert aller Orten Täuschung. Manche, die nach meinen Worten sich für Wiedergefundene halten mögen, werden es dennoch nicht sein, und manche, deren irdisch angeeignete Verschiedenheit des Denkens und Empfindens sie verführen möchte, sich einander fremd zu fühlen, werden gleichwohl eines einst entzweiten Geisteswesens Pole bilden. Wer, der nicht zu den Erwachten des Geistes gehört, wollte sich hier vermessen, leichthin zu entscheiden. Darum gebietet höchste kosmische Pflicht, in allen Fällen freier Wahlgemeinschaft so zu handeln, als seien beide Teile sicher, dass sie einst ein einziges Geistesleben führten, dass sie ewig dieses Geistesleben neu vereint im Geiste finden würden. Jede Verbindung zwischen Mann und Weib ist verwerflich, wenn nicht bewusste Absicht besteht, sich also zu verhalten. Was ihr dem geringsten meiner Brüder tut, das habt ihr mir getan, sprach einst der Meister, den die heiligen Bücher künden. In gleicher Weise aber lässt sich sagen, was immer du deinem männlichen oder weiblichen Gegenpol hier in der ehelichen Gemeinsamkeit dieses Erdenlebens tun wirst, hast du dir selbst, hast du auf alle Fälle deinem geistigen eigenen Gegenpol erwiesen, magst du ihn wirklich hier auf der Erde nun gefunden haben oder nicht. Du selbst bist es, der sich geistig formt in diesem Gemeinschaftsleben der Ehe auf der Erde, und je vollendeter dir die Formung deiner selbst nach der hohen Art gelang, die dein ewiges Einheitsleben als zwiepolares Geisteswesen verlangt, desto eher wirst du einst die unruhvolle Weise des entzweiten Lebens mit der Vereinung vertauschen können, die dir auf ewig erneut deinen Gegenpol gibt, in dem du selbst dich wiederfindest. Es ist keine Mühe, keine Geduld und keine Selbstbezwingung dir verloren, die du in deiner Ehe aufzubieten hast. Denn alles, was du so dir abgewinnst, hast du für alle Ewigkeit gewonnen. In diesem Erdenleben tritt aller Orten einer für den andern ein. Dein Verhalten zu deinen Nebenmenschen wird unerbittlich seine Folgen zeigen, und die Folgen werden deiner Tat entsprechen. Wenn du jemals einem Menschen Übles zufügtest, wirst du durch keine List und keine Vorsicht je verhindern können, dass dir das gleiche Üble widerfährt, ganz gleich, ob es der Mensch dir antun wird, dem du es zugefügt, oder ob ein anderer dafür an seine Stelle tritt, ganz gleich, ob es dieselbe Form des Bösen ist, die dich belastet, oder ob das Böse zurückkehrt zu dir in einer anderen Form. Stets wird es genau dem Grade des Übels, das du selbst geschaffen, entsprechen. Der es dir zufügt, tritt nur an die Stelle dessen, der durch deine Tat betroffen wurde, auch wenn der, den du durch böse Tat bedrücktest, dir von Herzen längst verziehen hat, um nie zu eigener Vergeltung des Bösen fähig wäre. Verzeihung kannst du finden, aber niemals kannst du deinem Karma, kannst du den Folgen deiner Tat entgehen. Du wirst vielleicht triumphieren, weil dich die Folge nicht in Bälde trifft, aber juble nicht zu früh. Auch wenn Jahrzehnte darüber vergehen sollten, wirst du einst selbst erfahren, was du andere erfahren ließest. Und findet der Ausgleich nicht in deinem Erdenleben seine geeignete Zeit, dann wirst du ihn einst in anderer Daseinsform in ganz der gleichen Weise erleben müssen, denn hier gibt es kein Entrinnen. Das Gleiche, was hier von dem Üblen gesagt ist, das du über andere verhängtest, gilt ebenso für alles Gute, für jede noch so verborgene Liebestat, mit der du andere erfreutest. Die Folgen lassen sich nicht aufhalten, und du brauchst heute den Menschen nicht zu kennen, der ihnen einst Werkzeug wird. Früher oder später wird er in dein Leben treten, und er wird selbst nicht ahnen, dass er in seiner Handlungsweise nur der Vollstrecker deiner selbstgeschaffenen Taten folgen ist, im Guten wie im Üblen, das er dir erweist. In ganz der gleichen Art wirst du auch selbst die Folge schaffen für dich selbst durch dein Verhalten deinem irdischen Gegenpol gegenüber, dem du durch freie Entschließung einst dich für dieses Erdenleben verbunden hast zu ehelichem Leben. Hier wirst du die eigentliche letzte Folge allerdings erst dann verspüren, wenn du das Kleid der Erde abgeworfen hast, wenn du in geistiger Gestaltung aufwärts strebst zu jener lichten Höhe ewiger Vereinigung mit deinem einst von dir getrennten geistigen Gegenpol, mag er hier auf der Erde schon in der Ehe mit dir verbunden gewesen sein, oder mag ein anderer Menschengeist hier in deiner Ehe dich durch dein Erdendasein begleitet haben. Und wenn dir für all deine Güte hier in deiner Ehe stets nur Übles widerfahren sollte, wenn all dein gütiger Wille niemals Verständnis findet, so bist du dennoch nicht betrogen, denn es liegt allein in deiner Hand, welches Karma du dir schaffst, und dein irdischer Gegenpol kann dir nicht ein Jota deiner so geschaffenen Eigenformung rauben. Was du ihm Gutes antun wirst, hast du deinem eigenen ewigen Gegenpol getan, mit dem du ewig einst vereinigt ein einiges Geistesleben führen wirst, mag der Mensch, mit dem du hier in der Ehe auf Erden verbunden bist, nun in Wahrheit selbst dieser Gegenpol deines Geistesmenschen sein, oder mag dir in ihm ein geistiges Verbundensein, das erst nach Jahrtausenden seinen eigenen wirklichen Gegenpol im geistigen Dasein finden kann. Ehe im höchsten Sinne ist nur die Vorbereitung des entzweiten Einzelpoles für das zwiepolare Leben des vereinigten Menschengeistes, Mann und Weib in der Ewigkeit. Nicht indem du feige den Schwierigkeiten der Vorbereitung entfliehst, sondern indem du sie zu bewältigen suchst, wirst du auf Erden schon die dem Menschen hier mögliche höchste Stufe geistiger Lebensfähigkeit erreichen. Nur leise und behutsam möchte ich an dieser Stelle noch von dem Mysterium sprechen, dass beide Gegenpole, Mann und Weib, auch in ihrer tierischen Gestaltung durch den physischen Ausgleich der Polaritäten umhüllt. Was rohe Sinneslust und geile Gemeinheit zweier Menschentiere sein kann, das kann auch zum Schlüssel werden, der die geheimsten Pforten der Seele öffnet und das höchste Heiligtum betreten lässt. Gleich wie Feuer Licht und Wärme spenden, aber auch Haus und Habe vernichten kann, so können die Kräfte sinnlicher Lust zu geflügelten Rossen vor dem Siegeswagen des Geistes werden, wenn sie ein sehender Wagenlenker zu leiten weiß, können sich aber auch zu unheilbringenden Dämonen wandeln. Nur in höchster geistiger Liebe darf die Vereinigung der physischen Pole sich vollziehen, wenn sie die hohen geistigen Kräfte lösen soll, die in der erdenkörperlichen Erscheinung menschlicher Wesen schlummern. Dann aber kann sich in solcher Vereinigung ein Wunder begeben, das stets aufs Neue die höchste Geistigkeit berührt und die es erleben, werden gemeinsam ihrer selbst bewusst in Sphären des geistigen Seins, die keines Dichters Phantasie je zu ahnen vermag. Es ist mir nicht verstattet, mehr über diese Dinge zu sagen. Wer reif ist auf diesem heiligsten aller Erdenwege, ohne Gefahr zu wandern, dem wird auch ein kurzer Fingerzeig zur Erreichung des hohen göttlich verklärten Zieles genügen. Doch es prüfe sich jeder, der dies lesen mag, ob er würdig vorbereitet ist, das Allerheiligste im Tempel des sichtbaren Kosmos reinen Herzens zu betreten. Denn nirgends wird ein Tempelschänder so furchtbar und schrecklich bestraft wie hier. Ehe ist eine Vereinigung zweier Geister und zweier Leiber, aber in ihrem körperhaften Dasein besitzen Mann und Weib eine geistige Kraft, um die sie Götter selbst beneiden könnten. Ein Ganzes sollst du einst werden, vereint mit einem anderen Ganzen, und noch bist du nur Teil. Dich in ein Ganzes zu wandeln, dazu kann dir die magische Macht der Ehe vieles helfen, wenn du sie gebrauchen lernst. Wohl will die Ehe wahrlich auch das Kind. Jedoch das Kind ist keineswegs der Ehe höchste Sinnerfüllung. Nicht, dass ihr Kinder zeugen und gebären konntet, bürgt dafür, dass eure leibliche Gemeinschaft eine Ehe ist. Ehe besteht nur dort, wo zwei im Irdischen vom Gegenpol getrennte Einzelpole aus der geistigen Erscheinungswelt erneut erstreben, eine zwiepolare Einheit darzustellen. Zwar ist das Kind, dem eine wahre Ehe Dasein gibt, in ihr zugleich am sichersten geborgen, doch ist der Ehesinn gewiss nicht einzig und allein darin beschlossen, dem kommenden Geschlechte Leben, Leib und Nahrung, Lehre und Erziehung darzubieten. Vor allem anderen soll aus einer Ehe denen Förderung erwachsen, die sich in Ehe Einung zueinander fanden. Um euretwillen sei eure Ehe geschlossen. Das Kind aber sei euch Gläubiger eurer Schuld an die Zukunft.